Wenn wir uns Retouren angucken, die sagen uns so viel. Also das ist ja eine Fundgrube für Prozessoptimierungen.
Willkommen zu einer neuen Folge, das gleiche in grün. Our guest needs no introduction. Das gilt zumindest für das Unternehmen. Die Rede ist von Tchibo, eine Marke mit einer wahnsinnig hohen Bekanntheit in Deutschland. Von Tchibo zu Gast ist Laura Andasch. Sie ist Head of Supply Chain Management Reverse Logistics und kümmert sich um das Retourenmanagement, das heute auch unser Thema ist. Tchibo, das wissen wir, bietet jede Woche eine neue Welt, das heißt aus Retourensicht aber auch deutlich komplexere Prozesse, als das vielleicht bei anderen Filialisten oder E-Commerce-Unternehmen der Fall ist. Und wir wollten von Laura wissen, wie Tchibo Retouren handhabt, wie viel da über welche Kanäle überhaupt zurückkommt, welche Rolle Automatisierung spielt, was Retouren über Prozessoptimierungsmöglichkeiten verraten und noch vieles, vieles mehr. Das Gespräch ist schon lange in der Planung gewesen und hat auch erst im dritten Anlauf geklappt. Ich bin froh, dass wir zu dritt hartnäckig geblieben sind und Technikprobleme und Wetterkapriolen überstanden haben. Viel Spaß mit Laura und den Retouren.
Hallo Laura.
Hallo.
Laura, magst du uns zum Start zwei Sachen einmal vorstellen? Auf der einen Seite dein Arbeitgeber Tchibo. Ich denke, das wird jedem eigentlich bekannt sein, aber einfach ein paar Zahlendaten, Fakten zum Unternehmen selbst und überdies auch dich mal vorstellen, deinen Werdegang bis heute und welche Rolle du bei Tchibo hast.
Ja, sehr gerne. Genau, du sagst es schon, Tchibo kennen die allermeisten in Deutschland, so ist zumindest unsere Wahrnehmung. Wir sind rund 11.000 Mitarbeitende bei Tchibo, die verteilt vor allem in der Dachregion, aber eben auch in osteuropäischen Ländern für Tchibo arbeiten. Tchibo ist ein ganz, ganz klassischer Omnichannel-Händler, ursprünglich mal als Kaffeefirma gestartet. Da haben wir unseren Ursprung, das leben wir heute auch noch genau so. Ein unfassbar wichtiges Produkt, was wir verkaufen. Parallel dazu ist aber über die Jahre eben der Non-Food-Bereich auch extrem gewachsen. Und wir verkaufen heute eben unseren Kunden jede Woche eine neue Welt. Wir überraschen unsere Kunden also sowohl online als auch in unseren eigenen Filialen und in Supermärkten jede Woche mit einer neuen Produktwelt. Meine Rolle in dem Ganzen ist seit etwas mehr als 3 Jahren die Verantwortung für sämtliche Retourenprozesse. Da kommen Kaffee, vor allem aber Non-Food-Produkte eben ins Spiel. Und zusammen mit meinem Team verantworten wir zum einen die operativen Prozesse, also knallharte Intralogistik, was passiert, wenn ein Kunde sein Paket zurückschickt oder wir Retouren aus dem stationären Handel bekommen und eben auch strategische Projekte, Themen, wie können wir übergeordnet Retourenprozesse bei uns weiterentwickeln, was geht da zusammen mit den Schnittstellen von Online-Vertrieb über Kundenservice, über Non-Food-Produktgestaltung, was haben wir da für Möglichkeiten, um den Prozess end-to-end zu optimieren.
Jeder von uns stand auch mit Sicherheit schon mal vor einem Tchibo-Regal. So die Frage, die sich daraus ableitet, ist, die Produkte, die im Regal sind, sowohl die Produkte, die gekauft werden von Kunden, als aber eben auch die Produkte, die dort in dem Regal nicht abverkauft werden, die müssen oder kommen irgendwann zurück, retourniert. Wie sieht dieser Prozess eigentlich aus? Angefangen jetzt nicht beim Kunden selbst oder aus der Filiale selbst, sondern eben wo euer erster Touchpoint ist. Fangen wir mal damit an.
Genau, ich glaube, dafür muss man einmal noch mal ganz kurz das Geschäftsmodell verstehen. Dadurch, dass wir eben sowohl in unseren Filialen als auch in den Supermärkten natürlich räumlich limitiert sind, kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Wir haben eine Fläche X, ein Regal. Gerade in den Supermärkten sieht man das ja sehr deutlich. Das sind 2, 3 Regale, je nach Größe der Verkaufsfläche. Und wenn wir da jede Woche eine neue Welt, so nennen wir das intern, also neue Produkte, die Reinigungsphase, die Küchenphase, die Sportphase reinliefern, müssen wir Produkte auch wieder rausholen, die nicht abverkauft wurden. Das heißt, Retouren sind für uns bei Tchibo einfach systemimmanent. Also wir werden sie immer haben. Anders als zu anderen Händlern, vor allem vielen Online-Händlern, wo es ja auch darum geht, wie kann ich Retouren vermeiden, ist bei uns natürlich auch sehr, sehr wichtig, gar keine Frage. Aber wir werden sie schlicht einfach immer haben vor diesem Hintergrund, den ich gerade beschrieben habe. Und für uns ist damit klar, wir erhalten jede Woche eine Menge an Retouren, alleine aus dem stationären Umfeld, genauso aber natürlich von unseren Online-Kunden aus dem Online-Geschäft. Unser erster Touchpoint ist da dann entweder die Abholung am Markt selbst oder eben, klar, Kunde schickt sein Paket zurück dann am Lager. Und im Lager selbst geht es dann eben los mit der Qualifikation der Artikel, also welchen Zustand hat ein Produkt, was zurückbekommen ist. Die Gutschriftsprozesse logischerweise in beide Richtungen, stationär wie online. Und dann eben die möglichst effiziente Aufbereitung der nicht verkaufsfähigen Artikel, sodass wir möglichst viele Artikel eben unseren Kunden am Ende wieder zur Verfügung stellen können.
Kannst du uns mal zur Einordnung sagen, wie die Ratio aussieht? Also wie viel prozentual wohlgemerkt, wie viel kommt denn aus dem stationären Handel wieder zurück und wie viel wird von Kunden retourniert?
Das ist super spannend. Also 75% der Menge, also Stücke, sind aus dem stationären Retourenfeld und nur 25% aus dem Online-Bereich. Spannend jetzt ist aber der Unterschied natürlich bei der Artikelvielfalt. Mhm. Da ist es genau andersrum. Eben nochmal dieses Regalbild vor Augen. Ich kann da nur relativ begrenzt viele Artikel jede Woche reinstellen. Habe ich natürlich eine deutlich geringere Artikelvielfalt im stationären Umfeld im Vergleich zum Online-Geschäft. Das heißt, da dreht sich dieses Verhältnis um. Da habe ich eine Artikelvielfalt von 75% zu 25% online versus stationär. Das muss man als Logistiker oder für Retourenbearbeitung immer im Hinterkopf behalten, dass wir zwei verschiedene Komponenten haben. Die reine Menge ist natürlich Volumenaufwandstreiber, aber die Komplexität kommt meistens aus der Artikelvielfalt.
Und jetzt nochmal zurück zum Touchpoint. Ihr habt wie viele Standorte, wo ihr Retouren ja, vereinnahmt und eben auch kontrolliert? Wie sieht da der europaweite, ich sage jetzt einfach mal, Prozess aus? Ist das zentral gesteuert, ist das dezentral gesteuert oder wie macht ihr das?
Wir haben uns tatsächlich vor ungefähr 5 Jahren auf den Weg gemacht, unser Netzwerk zu optimieren und haben jetzt seit 2023 einen zentralen Retourenstandort, an dem alle Retouren zurückkommen, wenn man jetzt mal das ganz großvolumige Möbelsortiment ausnimmt. Also dieser im Logistischen sagt man Zweimann-Handling. Alle Kunden kennen das, die Waschmaschine wird von 2 Menschen gebracht, die gemeinsam sie hochtragen, die holen die auch wieder zurück. Dieses Sortiment kommt da nicht hin, alles andere kommt dahin. Jetzt verkaufen wir keine Waschmaschinen, um hier nicht ein falsches Bild entstehen zu lassen, aber damit man sich das mal so vorstellen kann, diese Produkte, die in diese Zweimann-Handling-Kategorie fallen, kommen da nicht hin, aber das komplette andere Sortiment geht an einen zentralen Retourenstandort.
Kannst du uns bei den 2 verschiedenen Retourenanlässen einmal so einen Einblick geben? Erstmal vielleicht, wie die sich verteilen, stückzahlmäßig, aber auch, du hast gesagt, das ist komplexer, wenn eine E-Commerce-Retour zurückkommt. Ich nehme an, das ist auch was man versucht zu verhindern, während was ein Rückläufer aus der Filiale zu einem gewissen Grad ja auch gewünscht ist, weil du willst ja die Regale vielleicht auch nicht leer laufen lassen, bis, was weiß ich, am Mittwoch die nächste Lieferung kommt. Wie verteilt sich denn, also die Stückzahl, aber auch, wie kann man den Aufwand einschätzen? Ich würde annehmen, dass die Filialrückläufer deutlich einfacher zu handeln sind, als jetzt so vereinzelte E-Commerce-Pakete.
Genau, du sagst es schon genau richtig. Also die Komplexität oder der Aufwand für eine E-Commerce-Retoure ist auf jeden Fall höher. Alleine, auch das ist, glaube ich, total verständlich. Kunden probieren zu Hause Ware viel mehr an als im Supermarkt. Da gibt es gar keine Möglichkeit, das Kleidungsstück anzuprobieren oder auch einen Topf mal auszupacken, in die Hand zu nehmen und so weiter. Also natürlich ist die E-Commerce-Retoure für uns aufwendiger zu bearbeiten, weil sie häufig eben intralogistisch einen höheren Prüfanteil hat. Also wir müssen viel mehr dieser Menge uns anschauen und nochmal begutachten, gegebenenfalls überarbeiten, was auch immer das dann im Einzelfall für die Produktkategorie bedeutet, als aus der stationären Tour. Man kann das so ganz grob sagen, wir kriegen mehr als 30 Millionen Stücke aus dem stationären Umfeld und über 10 Millionen aus dem Online-Umfeld, so an Stückzahlen. Genau, und dann ist aber eben, das ist eben jetzt im Verhältnis, ne? Es klingt erstmal sehr, sehr viel, boah, über 30 Millionen, da sind wir sicherlich auch auf der Welt nicht der größte Händler mit diesen Zahlen, aber eben diese wöchentlich wechselnden Welten, das muss man eben wissen, ich kriege eben eine Woche Küchenutensilien und die nächsten Wochen kriege ich eben dann Handwerkszeug oder alles rund um Wellness oder was halt gerade in unseren Filialen oder eben auch online an Phase verkauft wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, wo unsere Komplexität herkommt. Und es ist eben sehr wichtig zu verstehen, intralogistischer Aufwand wird dann eben klar auch über Menge, aber vor allem eben auch über, was muss ich dann damit tun? Und da ist auf jeden Fall online der höhere Aufwand aus den eben genannten Gründen.
Jetzt hast du gesagt, verschiedene Sortimente. Gibt es denn da unterschiedlichen Handlingsbedarf? Oder sind es am Ende einfach alles irgendwie kleine Kartons oder Pakete oder so und dann ist es egal, was drin ist für den Rücknahmeprozess aus den Filialen?
Genau, also aus den Filialen ist es auf jeden Fall im ersten Step erstmal egal. Die kommen alle in Mehrwegversandbehältnissen bei uns zurück. Das ist ein Kreislauf. Wir liefern in den gleichen Boxen in die Filialen oder in die Supermärkte und kriegen in diesen Boxen die Retouren weg. Bis zu dem Punkt auch der Gutschriftserstellung, auch der Qualitätsbeurteilung ist es relativ egal. Danach wird es interessant. Also für die Aufbereitung, für die schnelle Aufbereitung von Artikeln. Wir haben da bei uns intralogistisch zwei differenzierte Wege, wo wir sagen, wir haben eben einen Weg, der für Artikel gedacht ist, die wirklich wahnsinnig schnell wieder verkaufsfähig gemacht werden können. Zum Beispiel ein Artikel ist einfach nur aus der Schachtel genommen worden. Also ich kann die Schachtel wieder öffnen, den Artikel wieder reinlegen und den dann sofort wieder verkaufen. Oder eben den Fall, wo ich mir nicht sicher bin, ist ein Produkt vollständig, entspricht die Qualität noch unserer gewünschten Qualität, sind die Artikel wirklich unbeschädigt und so weiter, wo wirklich eine umfangreiche Prüfung stattfindet, wo wir auch mehr Equipment haben. Das sind bei uns zwei unterschiedliche Wege. Also anfangs ist es noch egal, dann ist es natürlich unterschiedlich, ob ich da ein Kleidungsstück habe, Textilien oder eben ein elektrisches Gerät zum Beispiel, wo ich checken muss, ist Batterien da, ist das Gerät funktionsfähig. Und dann haben wir natürlich auch ein sehr wichtiges Sortiment für uns, der ganze Bereich Kaffeekompetenz inklusive Kaffeemaschinen, wo man wirklich sicherstellen muss, dass da alles funktionsfähig ist, wo gegebenenfalls wirklich tiefer gehende Tests gemacht werden, wo du das wirklich nicht benutzt, gerade auch bei Milchaufschäumern oder Geräten, die Milch eben integriert haben, ist da wirklich nie Milch durchgelaufen, müssen da gegebenenfalls Komponenten getauscht werden. Also da sieht man dann relativ schnell, dass sich die Wege und die Aufwände auch produktspezifisch nochmal sehr deutlich unterscheiden können.
Und wie sieht das aus bei diesen speziellen Produktkategorien, insbesondere bei denjenigen, bei den Produktkategorien, wo auch eine gewisse Kompetenz vorhanden sein muss im Sinne von Elektronik, im Sinne von Reparieren. Darf ich mir das so vorstellen, dass ihr gegebenenfalls Kompetenzen an den Standorten habt, die solche elektronischen Geräte dann begutachten und gegebenenfalls reparieren, so kleine Reparaturcafés, oder arbeitet ihr mit Firmen zusammen, die das für euch dann halt irgendwie leisten? Weil das ist ja schon eine A, Komplexität und B, ja auch immer wechselnd oder eine dynamische Verteilung von Arbeitslast, die ist ja nicht mal gleichbleibend. Also wie handhabt ihr das?
Genau, also das ist eine Mischung aus beidem, wie du es gerade schon angeteasert hast. Es ist eine sehr spezifische Kompetenz notwendig, zum Beispiel für die Aufbereitung von Kaffeemaschinen. Das ist etwas, was wir nicht bei uns in-house haben. Dafür haben wir langfristige Partnerschaften, denen wir Ersatzteile zur Verfügung stellen, wo wir eben ein Repair-Know-how haben, auch Kaffeemaschinen übergreifend. Nicht jede Kaffeemaschine ist gleich, das wird jetzt sehr spezifisch, aber da gibt es eben unterschiedliche Kompetenzen und diese Firmen haben die Kompetenz mit Technikern, mit eben Equipment, mit Ausstattung und so weiter, dass sie in der Lage sind, sehr effizient diese Reparatur, aber auch Aufbereitungs- oder Überprüfungsprozesse für uns zu übernehmen. Ist für uns ganz praktisch, weil auch unsere Kunden diese Services eben nutzen können. Das heißt, wenn ein Kunde sagt, ich weiß, meine Maschine ist außerhalb der Garantie, trotzdem möchte ich sie gerne behalten, dann ist das ein und derselbe Dienstleister. Da versuchen wir dann Synergien zu heben. Genau, aber diesen Part gibt es gleichwohl, haben wir eine sehr hohe Retourenbearbeitungskompetenz in-house und sind schon in der Lage, gewisse eigene Reparaturen in jetzt Reparatur darf jetzt nicht klingen nach Handwerksbetrieb, aber schon Überprüfungsmechanismen haben und da eben auch selber checken, funktioniert etwas zum Beispiel. Wie gesagt, Batterien hatte ich gerade eben schon. Das haben wir auch selber in-house. Also es ist produktgruppenspezifisch das Know-how verteilt und wir setzen da auf definitiv auch Partnerschaften genauso wie ein umfangreiches internes Know-how.
Was sind denn hierbei eigentlich so die größten operativen Herausforderungen, also jetzt im Handling dessen und auch der Prozess, der auch am meisten wehtut, in Anführungszeichen, so aus der operativen Ebene, da wo ihr auch viel Zeit rein investieren müsst. Also wo ist da also das Entgegennehmen von Ware ist der eine Part, aber dann, wie ich mit dieser Ware halt umgehe, wo ist da der Knackpunkt im Prozess?
Also das Entgegennehmen, das Gutschrifterstellen, all diese Themen, die vor praktisch dem Einzelstück-Handling passieren, die sind relativ standardisiert und da würde ich sagen, haben wir sehr schlanke Prozesse heutzutage, auch unterstützt durch Lagerautomatisierung. Das ist etwas, was wir, was weniger aufwendig ist. Mhm. Interessant wird es bei uns wirklich auch wieder da im Hinterkopf behalten, unsere unterschiedlichen Vertriebskanäle, wenn wir auch in der Lage sein müssen, für den Stationärvertrieb Produkte individuell wiederherzustellen. Was heißt das? Wir sind in der Lage, für unsere Stationärvertriebe Produkte wieder in ihre produktspezifischen Verpackungen zu bringen. Das bedeutet, wenn man im Supermarkt an einem Chibo-Regal vorbeigeht und sich die Produkte anguckt, haben sie eine individuelle Verpackung mit Bildgebung, mit eben Beschreibungen, damit der Kunde in der Lage ist, in der Kürze der Zeit, Psychologie des Einzelhandels, zu erfassen, worum geht's hier, was kaufe ich hier, was ist das für ein Produkt. Das ist unglaublich wichtig für uns. Das haben viele andere Händler nicht. Und dieses Management dieser Verpackung, dieser Bereitstellung, intralogistisches Timing, ich brauche die Verpackung zum gleichen Zeitpunkt wie die Produkte, das kostet unfassbar viel Zeit, Komplexität und auch Geld, muss man einfach sagen. Mhm. Das ist auf jeden Fall etwas, was uns jede Woche aufs Neue fordert. Mhm. Und dann diese Einplanungszyklen. Wir können eben, natürlich wollen wir möglichst schnell unseren Online-Kunden Produkte wieder bereitstellen. Wir haben aber eben auch den Stationärvertrieb mit seinem besonderen Modell jede Woche eine neue Welt, wo wir wissen, in 10 Wochen wollen wir dieses Produkt wieder verkaufsfähig in Supermärkten bereitstellen, dann haben wir da eine ganz klare Deadline. Und wenn wir die nicht schaffen, diese Aufbereitungstimings, dann ist die Woche auch vorbei. Dann kann ich nicht sagen, naja, das kommt eine Woche später, weil den Bademantel braucht man nun eben nicht in der Küchenphase. So, das ist einfach unser Geschäftsmodell. Kann lustig sein.
Würde passen.
Würde passen, ja, den morgendlichen Kaffee im Bademantel. Aber unsere Produktplaner und Phasenplaner machen sich da natürlich Gedanken. Also auch das nochmal im Hinterkopf zu behalten. Dann geben sich natürlich ganz besondere Herausforderungen, die unsere Logistik prägen, unsere Aufbereitungsentscheidungen prägen und uns nochmal eine Herausforderung jede Woche geben.
Jetzt habe ich bei Timo eben gesehen, wie seine Augen anfingen zu leuchten, als und sein Lächeln sich bildete, als du Automatisierung gesagt hast. Jetzt liest man viel, oder wissen wir, von KI, Bilderkennung, Robotik. Wie sieht das bei euch aus? Retourenhandling klingt sehr personalintensiv, vor allen Dingen, wenn das sehr individuelle Zustände von Produkten sein können und bei Reparatur und so, glaube ich, wird es wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile bleiben. Aber wie hoch ist Automatisierungspotenzial und wie ist der Stand? Wie schätzt du das ein?
Ich glaube, dass der Automatisierungspotenzial durch KI und Co. weiter zunehmen wird. Heute sprechen wir bei uns ganz konkret nicht über Robotik, sondern über Lagerautomatisierungstechniken. Das sind ganz klassischerweise Shuttle-Systeme. Das ist ein Taschensystem, was bei uns am Start ist, was aber nicht Robotik im Sinne von, ich übernehme die Arbeit eines Menschen an einem Arbeitsplatz ist zum Beispiel. Robotik ist natürlich viel vielschichtiger. Der Einsatz von KI im Retourenumfeld wird immer spannender. Das fängt bei uns an von Prognosen. Wie viel Ware erwarte ich denn eigentlich zu einem Zeitpunkt X, um dann wiederum Mitarbeiterplanung zu machen, aber auch Verkäufe zu steuern. Da sind wir heute fairerweise noch nicht. Auf den Weg machen wir uns aber, beziehungsweise sind da schon echt ein gutes Stück gegangen, insbesondere im letzten Jahr, dass wir zum Beispiel in der Lage sein wollen, Artikel, die im Zulauf, also entweder aus dem Stationärhandel oder von den Kundenretouren zurückkommen, dass wir in der Lage sein wollen, das noch besser vorherzusagen, inklusive Qualitäten, das können wir jetzt, aber dann eben auch weiter, den nächsten Schritt weiterzugehen, das unseren Kunden anzubieten. Also zu sagen, ich weiß ja, dass diese Artikel einen verkaufsfähigen Zustand haben und im Webshop habe ich vielleicht gerade zu wenig oder diesen Artikel gar nicht mehr, den eben verkaufen zu können. Da sind wir heute nicht, gar keine Frage. Aber das ist etwas, was über KI in der Prognose bis hin dann zu Webshop-Anpassungen oder Verfügbarkeiten möglich sind. Bilderkennung hast du gerade angesprochen, auch super spannend. Die Erkennung, da sind viele Unternehmen heute schon unterwegs. Da muss man, glaube ich, aus meiner persönlichen Meinung noch die Übertragbarkeit, also die Anwendbarkeit heute bei Produktvielfalt und eben auch unterschiedliche Zustände für uns heute so in der Form noch nicht in der Anwendung. Ich bin mir sicher, das dauert nicht mehr lange. Also da Bilderkennung, Qualitätserkennung über Fotos, über Kameras, das wird seinen Weg in logistische Prozesse, insbesondere im Retourenhandling finden. Da bin ich mir ganz sicher.
Schwankt denn die Menge an Retouren so über die Saison oder je nach Sortiment? Keine Ahnung, es ist Herbst, es ist Frühjahr, die Laufsachen sind im Sortiment, da kommt sowieso nichts zurück. Und oder gibt es andere, es wiederholt sich ja viel. Andere Produkte, wo du weißt, brauche ich nicht drauf einstellen.
Genau, wir sind ja in einer ganz spannenden Phase, ne? Wir sind ja jetzt hier Mitte Januar, Weihnachten ist gerade rum. Und was man tatsächlich auch viel Berichterstattung zum Thema Retouren, weil das natürlich gerade nach Weihnachten ein unglaubliches Thema sein kann. Das kennt man. Also das ist jedes Jahr Weihnachten, dass dann Kundinnen, Beschenkte ihre Artikel retournieren wollen, weil es nicht passt, weil es nicht gefällt und so weiter. Das kennt der Stationärhandel genau wie der Onlinehandel. Das ist, ich würde sagen, total normal. Und dann natürlich ist es so, wir haben traditionell Sommerloch, wenn alle im Urlaub sind, wird weniger gekauft, dann wird auch weniger retourniert. Es gibt bei uns sicher retourenaffinere Produkte, so Textilien. Passt mir das, gefällt mir das? Das probieren die Kundinnen und Kunden zu Hause an, gucken sich das an und dann retournieren sie die Textilien, haben also auch allein schon vom Bestellverhalten, ich bestelle zwei verschiedene Größen, um es ausprobieren zu können. Schuhe, passt mir jetzt die Größe 36 oder die Größe 37? Da probieren Kundinnen und Kunden sich aus und deswegen gibt es einfach Produktsortimente, aber auch Phasen im Jahr, die einfach Retouren intensiver sind als andere.
Und wie ist das bei den Dingen, die aus euren entweder Verkaufsdisplays im Supermarkt oder aus den eigenen Filialen kommen? Kann man da auch, also weißt du schon, ich brauche, und das ist jetzt völlig naiv ins Blaue gesprochen, ne, aber ich brauche nächste Woche 3 Leute mehr, weil die und das Sortiment kommt immer in höheren Stückzahlen zurück, weil es verkauft sich eher später übers Jahr im Webshop oder ist das alles auch irgendwie gleich?
Nee, tatsächlich, das ist so. Also wir wissen schon, dass wir Retouren intensivere Phasen haben, dass wir Retouren intensivere Produktsortimente haben. Auf jeden Fall, das kennen wir. Und da aggregieren wir das natürlich, ne? Der Einzelartikel ist dann in einigen Wochen weniger ausschlagend als in anderen, ne? Also das kann man ja verstehen. Wir verkaufen halt viele hunderte Produkte jede Woche. Also wenn wir jetzt stationär denken, ne, wieder begrenzter Regalplatz. Online natürlich viel, viel mehr. Aber ja, das kennen wir.
Wie wichtig sind in dem Zusammenhang, das hast du gerade schon ein bisschen beantwortet, aber ich will da noch mal ein bisschen tiefer nachbohren. Wie wichtig ist denn jetzt zum Thema AI wieder, Daten zu haben? Also für Prognosen brauche ich so etwas, aber auch Retourengründe zu wissen. Warum schickt das jemand zurück? Warum kommt es aus der Filiale zurück? Das hast du gerade schon gesagt, das wisst ihr ja. Aber wie wichtig ist diese gesamte Datengrundlage und weiterhin auch Daten zu fassen, um eben die Dinge zu verstehen und auch voraussagen zu können, die man dann in Zukunft, in absehbarer Zukunft dann braucht, nämlich Reparaturkompetenzen oder was auch immer.
Die langfristigen Prozessoptimierungen kommen alle aus Daten. Wenn wir uns Retouren angucken, die sagen uns so viel. Also das ist ja eine Fundgrube für Prozessoptimierungen von Rückschlüssen auf Größen, Abmessungen, Bildgestaltung im Webshop, um jetzt mal so die Low-Hanging Fruit zu nennen. Wie schnell kann ich darauf reagieren, ist ein Erfolgsfaktor für einen Abverkauf. Ich bekomme von Kunden immer das rote T-Shirt in Größe 38 zurück. Dann kann ich da im Webshop, jetzt online gesprochen, sofort darauf reagieren, wenn ich es weiß und wenn ich diese Daten nutzbar habe im Unternehmen. Das ist so, ich sage jetzt mal, der Lowbrainer. Es geht aber natürlich viel, viel weiter. Ich kann diese Retourengründe nutzen, um meinen Mitarbeitenden in der operativen Retourenlogistik Hinweise zu geben, wo sie in der Retourenbearbeitung hingucken müssen. Denn ich weiß, die Kunden retournieren das immer, weil unten links die Ecke abgeplatzt ist. Ja, dann guck doch bitte als allererstes unten links auf die Ecke. Das bedeutet aber, Kundendaten, nicht auf Kundenebene, aber die ich von den Kunden erhalte, in logistischen Systemen verfügbar machen. Das ist Datenvernetzung, die einen echten Mehrwert bringt.
Und wie sieht die Feedback-Schleife aus? Jetzt aus Retourengründen beispielsweise, weil ich konstruiere jetzt mal ein Beispiel. Wenn jetzt ein Produkt halt sehr oft verkauft worden ist oder verkauft worden ist und auch sehr oft retourniert worden ist, weil der Kunde etwas anderes erwartet hatte von diesem Produkt, weil beispielsweise das Produktbild einfach etwas Falsches suggeriert hat, dann kriegt ihr diese Gründe ja mit. Und wie wird das zurückgespielt dann quasi an diejenigen, die das Produkt designt haben oder auch die Verpackung jetzt in dem Fall designt haben, dass sich das dann verbessert oder dass das angepasst wird?
Also wir haben da ganz klare Feedback-Zyklen. Das bedeutet, diese Retourengründe schauen sich unterschiedliche Fachbereiche an, um eben genau diese Erkenntnisse zu ziehen. Also Produktmanager, die verantwortlich sind für einzelne Produkte oder Produktgruppen, kriegen dieses Feedback und können dann eben Schlüsse daraus ziehen. Unsere Verpackungsabteilung bekommt Hinweise von uns, wenn die Verpackung nicht transportgeeignet war oder eben dazu geführt hat, dass wir sehr viele Quoten oder retournierte Artikel bekommen haben. Mhm. Wir arbeiten gerade ganz intensiv daran, genau diesen Prozess zu verkürzen. Wir werden in naher Zukunft ein Retourenportal bei uns einführen. Viele Unternehmen sind uns da schon voraus und machen das da an der Stelle schon besser. Wir machen uns da jetzt aber ganz konkret auf den Weg, dass wir genau auch diese Daten noch schneller nutzen können und eben mehr oder weniger real-time solche Informationen mitbekommen und dann Anpassungen zum Beispiel im Webshop machen. Darüber hinaus geht es aber natürlich weiter.
Jetzt haben wir viel über den Retourenprozess gesprochen und aber auch die Retourenvermeidung letztlich, was ein bisschen paradox ist, weil es ja auch ein Stück weit dann euer Geschäft, im Lager ja auch ein bisschen disruptiert. Aber man merkt jetzt auch schon bei deinen Antworten, da ist sehr viel Passion dahinter. Und Passion ist immer irgendwo in Verbindung mit Mindset zu sehen. Und ich würde mal gerne auch ein Stück weit auf dieses Mindset eingehen, was Tchibo halt einfach ausmacht an der Stelle. Kannst du uns das Mindset von Tchibo, wenn es um Retourenhandling, Retouren im Allgemeinen im Geschäftskontext geht, uns ein bisschen mal näher bringen? Warum macht ihr das, was ihr macht?
Mindset ist da, glaube ich, das richtige Stichwort. Unser Mindset ist, Retouren sind nicht das Ende, sondern ein Neuanfang. Und genauso leben wir das. Unsere Prozesse sind darauf ausgelegt, habe ich eben auch schon mal angedeutet, dass wir diese Produkte wieder in unser Geschäftsmodell, also oder in unsere Verkaufsprozesse bringen. Wir machen unglaublich viel, um am Ende aus retournierten Artikeln das Maximale wieder rauszuholen und möglichst viele verkaufsfähige Artikel zu generieren. Das ist bei uns so, dass wir tatsächlich von all diesen retournierten Artikeln weniger als 4% nicht mehr verkaufen können am Ende, also die wirklich dann ihren Lebenszyklus beenden. Aber alle anderen Artikel gehen in einen verkaufsfähigen Weg. Und das ist etwas, was das Mindset eben prägt. Und dass Retouren wieder eingeplant werden durch andere Geschäftsbereiche, dass unsere Planer diese Retouren einkalkulieren in neue Verkaufsphasen, das ist bei uns eben ein gelebter Standardprozess, den wir als integralen Bestandteil bei Tchibo sehen. Und dieses Mindset, nicht nur in der Logistik zu sagen, wir wollen das Maximale rausholen, wir wollen Artikel nicht wegwerfen, wir wollen sie wieder verkaufsfähig herstellen, sondern eben auch beim Vertrieb, in den Planungsprozessen, überall diese Awareness zu haben, zu sagen, wir wollen diese Artikel einplanen, wir sehen sie als Mehrwert, wir können mit ihnen arbeiten, wir wollen mit ihnen arbeiten. Das ist, glaube ich, ein enormer Vorteil, den wir haben und der es für uns sehr einfach macht, Verständnis für Retourenprozesse zu gewinnen.
Ich hätte eine Frage. Ich habe vor 2 Jahren mal bei einem anderen Unternehmen ein Lego-Set bestellt, ein großes. Timo erinnert sich vielleicht an das Foto, was ich danach geschickt habe. Mhm. Das habe ich aufgemacht und festgestellt, dass da nicht Lego-Teile drin waren, sondern Nudeln und Münzen. Also wirklich viel Aufwand getrieben, Volumen und Gewicht irgendwie zu imitieren. So. Ja. Also Fraud. Ist das ein Thema, was euch auch beschäftigt? Ich meine, bei euch gibt es vielleicht andere Möglichkeiten dafür, aber dass da, keine Ahnung, ein anderes T-Shirt in die Packung gesteckt wird und wieder zurückgeschickt, ist das ein also so anekdotische Evidenz? Oder, ja? Dann erzähl doch mal.
Auf jeden Fall. Also in der, ich sag jetzt mal, salopp Retouren-Szene gibt es da sicherlich kein Unternehmen, was diese Beispiele nicht kennt. Und ja, das kann die Bettwäsche sein, die so original wieder zusammengelegt wird, aber gar nicht unsere Bettwäsche ist. Also mit wunderschöner Pappbanderole außenrum perfekt gefaltet, sodass das Know-how der Mitarbeitenden in dem Moment entscheidend ist, weil man wissen muss, dass wir eine zum Beispiel grüne Bettwäsche nicht verkauft haben, die so aussieht, wie sie da ist. Aber jemand, der dieses Produkt-Know-how nicht hat, würde es, obwohl er das Produkt sehen kann, in deinem Fall war es ja in der Schachtel, verschlossen, da muss ich in die Schachtel reingucken, um zu verstehen, dass das nicht drin ist, was ich brauche. In meinem Fall muss ich das wissen und ich sehe, dass da eine Bettwäsche drin ist, aber es ist einfach nicht unsere.
Noch ein harter Themenschwenk, einfach was glaube ich, bei Retouren jedem irgendwie in den Kopf springt. Wenn es kostenfrei ist, nutzt man es halt auch. So, was ist deine Sicht auf das Thema? wird das so bleiben? Muss sich das ändern? Gibt's, also ist auch wirklich naiv gefragt als jemand, der in die Breite gar nicht gucken kann zu dem Thema. Gibt's da Ansätze, die ihr seht, vielleicht von anderen, die da anders mit umgehen? Also was ist deine Perspektive auf kostenfreie Retouren?
Ja, die ist genauso spannend wie eben die Klaviatur des Fraud Managements. Wir sehen in der Branche definitiv eine Veränderung, wo vor Jahrzehnten oder Jahren, so lange ist jetzt Online-Geschäft auch noch nicht, aber immerhin doch Jahrzehnte schon, wo alles for free war, sehen wir jetzt den Trend hin zu Einschränkungen in kostenfreien Retouren. Sei es symbolische Retourenkosten, sei es de facto Retourenkosten, zum Beispiel für Transport, also dass ich mein Rücksendelabel als Kunde selbst bezahlen muss. Ich glaube, dass der Schlüssel zum Erfolg hinterher eine Differenzierung ist. Dieser One-Fits-All-Ansatz, glaube ich, kann funktionieren, je nachdem, welche Marktmacht ich auch als Unternehmen habe und wie gut ich das kommuniziere an meine Kunden. Ich würde denken, dass es am Ende sinnvoll sein kann, da zu differenzieren. Also Retourensünder, wie sie ja heißen, Menschen, die einfach sehr, sehr viel retournieren, wo das Verhältnis zwischen eingekauften Mengen und retournierten Mengen nicht stimmt, dass man dann sagt, okay, pass auf, für solche Kundengruppen führe ich Retourenkosten, in welchem Umfang auch immer, ein. So könnte ich mir vorstellen, dass das so ein Trend sein könnte, der sich durchsetzt, ist aber für Unternehmen natürlich ungleich schwieriger, weil ich muss diese Kunden identifizieren, ich muss sie richtig identifizieren und dann in der Lage sein, auch differenziert auszusteuern. Das ist natürlich deutlich komplexer, als zu sagen, alle Kunden müssen einen symbolischen Euro, symbolische 2 Euro für eine Retoure bezahlen, wo klar ist, dass das keine Kosten deckt. Aber die Effekte daraus, das ist mittlerweile auch bekannt, große Player haben das ja getan in der Vergangenheit, sind signifikant. Also Unternehmen, die darauf abzielen, ihre Retourenquoten zu reduzieren, haben damit Erfolg.
Kommen wir zum Abschluss, zum Ende, nochmal kurz auf die Zukunft. Eins meiner Lieblingsgebiete. Was kannst du dir vorstellen, was in den nächsten 3 bis 5 Jahren kommen wird und auch ein Stück weit in den Retouren, das Retourenmanagement auch beeinflussen wird? Und Technologien, vielleicht auch Mindset. Wir hatten jetzt gerade auch schon ein Stück weit dann eben die kostenlose Retoure besprochen. Was glaubst du, was so in den nächsten 3 bis 5 Jahren als Thema da sein wird?
Super spannende Frage. Ich denke, haben wir eben auch schon angerissen, KI wird Einzug erhalten in diese Prozesse von Datennutzung, also Verwendung von Kundendaten und Auswertungsmöglichkeiten, Rückschlüsse daraus zu ziehen, wird immer einfacher. Bis hin in die operative Logistik, zu sagen, über zum Beispiel Bilderkennung und Co. kann ich eben Prozesse vereinfachen, optimieren, beschleunigen und Mitarbeitende im Zweifel unterstützen. Davon gehe ich ganz stark aus und das sehen wir ja auch schon. Ja. Das ist, glaube ich, liegt auf der Hand. Ich glaube, wir werden weiter mehr Awareness bei Kunden für das Thema sehen. Nachhaltigkeit zwar auf allen Trendbarometern auf dem absteigenden Ast, sicherlich auch begründet in der wirtschaftlichen Situation aktuell. Ich glaube trotzdem, dass Kunden verstanden haben in den letzten Jahren, dass Nachhaltigkeit und der Umgang von Unternehmen mit Produkten wichtig ist und dass wir ein Kundensegment haben werden, was darauf guckt und was Entscheidungen darauf treffen wird, nicht zwangsläufig der Retourenumgang, aber wie gehen Unternehmen mit Produkten im Allgemeinen um. Das glaube ich schon ganz stark und dass wir auch sehen werden, dass Märkte, zum Beispiel B-Waren, Zweitvermarktung und Co., dass die eine größere Rolle spielen werden, als sie es vielleicht heute noch tun.
Sehr gut. Dann haben wir zum Abschluss noch ein Thema, das habe ich mir ja aufgeschrieben. Wir haben dich jetzt manchmal auch gefragt, wieso dein Blick in die Branche ist und das jetzt nicht völlig ohne Grund, weil du nicht nur innerhalb deiner Chibo-Büro-Wände quasi arbeitest, sondern auch darüber hinaus aktiv bist und das Thema Retouren ja inhaltlich so ein bisschen versuchst in die Breite zu treiben. Und ich weiß, ihr beide seht euch nämlich im Februar bei einer Veranstaltung hier in Hamburg. Reverse Logistics Summit, das du organisierst, Laura. Erzähl doch mal, was das ist.
Ding, ding, ding. Kleiner Hinweis aus dem Schnittraum.
Wenn ihr die Folge heute am Tag der Veröffentlichung hört, dann läuft der Retouren Summit gerade. Karten gibt's also nicht mehr. Was es aber ziemlich wahrscheinlich geben wird, ist eine Nachbesprechung davon durch Timo, weil der ist ja da am Freitag im Weekly. Ding, ding, ding.
Super gerne. Genau, das ist der Retouren Summit 2026, der am 24. Februar im Digital Hub Logistics und Commerce hier in Hamburg stattfinden wird. Das ist jetzt der zweite Summit, den wir machen. Wir haben es letztes Jahr ausprobiert und getestet und haben unfassbar tolle Resonanz bekommen und eine große Begeisterung für das Thema wahrgenommen. Was machen wir da? Wir sprechen mit Retouren-Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Branchen zu Retouren und versuchen eben, dieses Wissen zu teilen, Ansätze zu teilen. Wie gehen andere Unternehmen mit Retouren um? Vor welchen Herausforderungen stehen Unternehmen? Teilen da Best Cases, also da Best Practices, und haben einen Tag wirklich geballte Retouren-Kompetenz in Hamburg. Darauf freue ich mich unfassbar, weil, wie du sagst, über den Tellerrand schauen ist eins meiner Lieblingsdinge, die ich so tue, weil ich eben daran glaube, dass wir gemeinsam, unternehmensübergreifend, branchenübergreifend, diesen Retourenprozess oder die vielen Facetten des Retourenprozesses nach vorne bringen können. Und das machen wir am 24. Februar gemeinsam in Hamburg. Anmelden kann man sich über unsere Website retouren-summit.de. Da kann man eine Anmeldung hinschicken und sich melden. Wir freuen uns über jeden, der dabei ist und mit uns an diesem Tag intensiv über Retouren diskutiert.
Sehr gut. Und du hast es jetzt richtig gesagt. Ich habe es falsch gesagt. Reverse Logistics Summit habe ich gesagt. Das hat mir jemand wohl falsch ins Trello-Board hier reingeschrieben. Ich weiß auch nicht, wer das gewesen sein kann.
Ja,
Retouren Summit ist das, was ich natürlich meinte. Laura, ganz vielen Dank für die Einblicke. Viel Erfolg für die Veranstaltung natürlich. Und dann auch weiter Happy Retouren Management bei Tchibo. Danke dir.
Vielen Dank.
Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen mit freundlicher Unterstützung der Kühne Logistics University. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Dienstag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder den Podcast gar in eurer Lieblings-App abonniert. Fragen und Anregungen nehmen wir gerne entgegen, und zwar unter podcast@dgig.show. Danke fürs Einschalten und bis bald.